Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Musikland Schweiz, das ist die Reflexe-Schwerpunktwoche auf DRS2. Gestern haben wir neue Modelle in der Orchesterlandschaft angeschaut. Heute geht's um das Alte, das Neue und das ganz Andere. Lassen Sie sich also überraschen. Florian Hauser hat einige Leute zum Gespräch getroffen. Mental X, Thomas Meyer und Thomas Drescher.
Und hier beginnen wir unsere kleine Reise bei der Vergangenheit, die so sehr zu unserer Gegenwart geworden ist, dass sie gar nicht mehr wegzudenken ist. Die alte Musik. Angefangen hat das alles vor mittlerweile fast 60 Jahren. Mit der Wiederentdeckung der Musik von Johann Sebastian Bach sind erste Ensembles entstanden. Anfang der 50er Jahre zum Beispiel hat Nikolaus Arnoncourt seinen Concentus Musicus Wien gegründet oder Gustav Leonhard sein Leonhard-Konsort. Das war neu und aufregend, wie diese Ensembles die alte Musik gespielt haben, ohne fetten Klang, ohne Dauervibrato, ohne Kinnstütze an der Geige und das Cello ohne Stachel, aber mit alter Spieltechnik und mit Darmsaiten und großer Frische. Das ist lange her. Die erste und auch die zweite Generation von Ensembles und Interpretinnen und Interpreten ist groß und alt geworden. Eine dritte Generation von hochprofessionellen, hochspezialisierten Leuten gibt es. Und die historische oder, wie sie heute heißt, historisch informierte Aufführungspraxis hat sich in einer beispiellosen Erfolgsgeschichte über den ganzen Erdball verbreitet. Eines der Zentren der alten Musik ist die Schweiz, genauer Basel. Noch genauer die Schola Cantorum Basiliensis. Erfunden und gegründet, schon lang vor dem Boom der Barockmusik, nämlich in den 30er Jahren, von Paul Sacher. Der bedeutendste Mäzen zeitgenössischer Musik in der Schweiz war auch der Gründer des bedeutendsten Forschungsinstituts für alte Musik, der Schola Cantorum. Diese Schola ist nun aber nicht nur ein Forschungsinstitut für die heute so beliebte Barockmusik, sondern hier denkt man sozusagen die alte Musik noch viel weiter zurück.
Das heißt, wir haben eigentlich einen musikhistorischen Horizont von über 1000 Jahren,
sagt Thomas Drescher, der Leiter der Schola.
Und das beeinflusst natürlich auch den Blick auf den Barock. Das ist bei uns nicht der Beginn der alten Musik, sondern das ist eine Epoche, die eingebettet ist in ein großes Kontinuum, das auch von den Barockmusikern mit berücksichtigt wird. Die gehen in die Mittelalterkonzerte, umgekehrt gehen die Mittelalterleute in die Barockkonzerte. So, man sieht viel mehr alte Musik als an anderen Orten.
Damit ist ein Anspruch formuliert und eine Verantwortung. Denn natürlich bieten zwar mittlerweile alle Musikhochschulen Aufbaustudiengänge in Sachen alter Musik an, aber in ihrer Komplettheit und auch gegenseitigen Befruchtung ist die Schola Cantorum immer noch ziemlich einzigartig und hat eine große Sogwirkung auf Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt. Und auf all die Instrumentalistinnen und Sänger, die einen Namen haben in der Szene. Auch sie wollen alle an die Schola als Lehrer. Thomas Drescher hat eine interessante Beobachtung gemacht, wenn er zurückschaut auf die letzten Jahrzehnte, in denen sich die alte Musik immer mehr verankert hat im Konzertleben.
Das ist zweifellos eine große Erfolgsstory, das ist aber gleichzeitig auch ihr Problem heute, weil der Erfolg auch eine Art Eigendynamik entwickelt, wo nicht mehr aus den Quellen heraus musiziert und geschöpft und Ideen entwickelt werden, sondern wo Klangbilder nachmusiziert werden. Also es kommt durchaus vor, dass Studierende auch bei uns in die Bibliothek gehen, sich eine CD anhören und dann ihre Arie, ihre Sonate aufgrund dieses Eindrucks eines Kollegen, der das vor 15, 15, 20 Jahren eingespielt hat, reproduzieren. Das ist nicht ideal. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aus der Ausbildung, vor dem wir immer warnen. Das passiert natürlich auf großer Ebene im Konzertleben sehr häufig. Vor allem orchestrale Formationen greifen natürlich gern zu Instrumenten mit Darmsaiten und kaufen sich alte Bögen und haben vielleicht auch mal Mitglieder, die Unterricht am alten Instrument gehabt haben, aber der profunde Zugang ist doch, nein, ich möchte nicht sagen selten, aber der profunde Zugang ist extrem wichtig, um eigene interpretatorische Haltungen zu entwickeln. Und das geht zunehmend verloren, beziehungsweise das wird in die Spezialistenecke abgedrängt. Ich bin ein Liebhaber von Spezialisten, weil diese Spezialisten die bohrenden Fragen stellen und am Ende auch die tragfähigeren interpretatorischen Konzepte entwickeln.
Was heißen würde, die Schola Cantorum ist zwar noch der ideale Ort als Spezialistenecke, die Nachmacher und Epigonen drängen aber herein und beginnen zu verwässern. Ist dann nicht einfach der Output zu groß? Es gibt zu viele? Möglich, sagt Thomas Drescher, dann muss man halt sehen, wie man es macht.
Also der Markt wird immer größer, haben wir gesehen in den letzten 40 Jahren. Natürlich sind immer mehr Player in diesem Markt und klar findet ein Konkurrenzkampf statt. Und da muss man sich die Aufmerksamkeit sichern und dafür gibt es verschiedene Methoden.
Zum Beispiel der kurzfristige Erfolg durchs Nachmachen von bewährten Rezepten. Der Markt wird größer und damit enger. Sehr viele Ensembles in unterschiedlichster Besetzung kämpfen ums Publikum.
Da muss jeder, der aktiv im Markt ist, sein eigenes Rezept suchen. Natürlich ist es auch ein Survival of the Fittest und man muss sich dann immer fragen, was gewinnt man, was verliert man.
Jedenfalls gibt es schweizweit eine unüberschaubare Vielfalt an Klängen aus 1000 Jahren Musikgeschichte. Angefangen beim frühesten Mittelalter über die Renaissance-Ensemble und die so renommierten wie flexiblen Barockorchester bis hin zu ad hoc zusammengestellten Gruppen, in denen sich alt und neu begegnen, also zeitgenössische neue Musik, aber auf alten Instrumenten.
Es gibt in den letzten Jahren sehr aktive Kontakte zum Jazz und zu dessen Improvisationskunst. Da ist die Verständigung sehr leicht mit Improvisatoren, die in den letzten Jahrzehnten eine große Kompetenz und kreative Konzepte aufgebaut haben, historisch informierte Improvisation zu pflegen. Man merkt dann, dass die musikalischen Verfahrensweisen der früheren Zeit gegenüber dem, was heute zum Beispiel im Jazz gemacht wird, gar nicht so weit auseinanderliegen.
Paul Sacher wollte sich Anfang der 30er Jahre, als er die Schola Cantorum gründete, vom spätromantischen Konzertleben seiner Zeit distanzieren, um mit neuen Fragestellungen, neuen Ensembles eine neue Art von Musikverständnis zu etablieren. Die alte Musik heute, sagt Thomas Drescher, macht das ähnlich und sieht sich als Teil des zeitgenössischen Musikschaffens.
Also wir grenzen uns in dem Sinn, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen gegen den traditionellen Musikbetrieb ab.
Und wie sieht damit die Zukunft aus? Rosig, Thomas Drescher?
Ich glaube, nicht nur die alte Musik, sondern die Musikausübung generell entwickelt sich hin zu einer Person des informierten Musikers und des informierten Musizierens mit begründeten interpretatorischen Entscheidungen. Ich glaube, ohne das geht es in Zukunft nicht mehr. Das gilt für Musikproduktion auf der ganzen breiten Front. Das gilt auch dann, wenn man Dinge tut, die erkennbar nichts mehr mit einem historischen Fundament zu tun haben. Man muss wissen, wann man sich davon löst. Es ist nicht verboten, nur man muss wissen, was man tut. Und begründete Entscheidungen fällen, ich glaube, das ist das Wichtigste, sowohl für die alte wie für die neue Musik.
Das ist das Stichwort. Schauen wir doch einmal zu dieser neuen Musik hinüber, also der zeitgenössischen sogenannten E-Musik, E wie Ernst.
Thank you.
Hagere Menschen, schwarz bebrillt mit bitteren Mienen, die einsam an ihren grauen Schreibtischen in kleinen schwarzen Noten ungeheuer komplizierte grauschwarze Musik aufs Papier bringen. Es soll dieses Klischee ja noch immer hier und da herumgeistern, so von wegen, wer hört das denn, wer tut sich das an? Ja, von wegen. Grau ist die neue Musik schon lang nicht mehr oder kopflastig. Seit langem ist sie ziemlich sinnlich geworden. Da ist Fleisch an den Knochen und das sind Einladungen zu spannenden Entdeckungsreisen. Was fällt auf beim Blick auf die Szene? Dass sie riesig ist. Und so vielfältig, dass man weder von Schulen sprechen kann, noch von wirklich deutlichen Trends oder Schwerpunkten.
Manche habe ich schon wieder das Gefühl, sind am Abklingen und andere sind irgendwo virulent da, aber noch nicht richtig, haben noch nicht die richtige Schule gemacht. Also es gibt keine Schule in der Schweiz, muss man schon sagen.
Thomas Mayer, Journalist und Musikhistoriker. Wie könnte man die Schweizer Szene der neuen Musik charakterisieren, auch wenn es keine dominanten Schulen gibt?
Es gibt in Deutschland, aber auch, ja, auch international merkt man, so eine neue, sehr marktkritische, auch überhaupt ganz generell szenekritische neue Musik. Zum Beispiel Johannes Kreidler ist so eine, der nicht einfach nur versucht, neue Musik zu machen, sondern der versucht, das ganze System, neue Musik und Vertrieb und so weiter zu hinterfragen mit seinen Kompositionen. Diese Tendenzen sind fast noch nicht bei uns angekommen. Im Gegensatz zum Kunstmarkt ist das in der neuen Musik fast noch überhaupt nicht angekommen. Ich denke, die Szene der neuen Musik trägt immer noch ein hohes Ideal von der neuen Musik in sich. Es gibt hier in der Schweiz eine relativ starke, ja, ich würde sogar sagen, postmoderne Aversion. Die Postmoderne ist nie so völlig richtig angekommen in der Schweiz, sondern man hängt immer noch sehr stark diesen Idealen der neuen Musik nach. Antikommerzialismus zum Beispiel ist was, man macht nicht einfach Retro, man geht nicht einfach auf die alten Stilmittel zurück, sondern ist da sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Das heißt sehr genau, sehr durchdacht, sehr begründet?
Genau. Das ist überhaupt ein Schweizer Merkmal an sich. Schweizer Maßarbeit, sagt man nichts sonst. Und ich verstehe das auch. Das Land ist klein, man muss den Platz nutzen und man muss sich einteilen. Es gibt so ein gewisses Robert-Walser-Syndrom, so das auch ein bisschen das Syndrom, sich zurückzuziehen, sehr im Feinen, sehr genau zu arbeiten, fast im Mikrogramm.
Was eine Nebenwirkung hat, die Szene der neuen Musik ist zwar enorm vielfältig in der Schweiz, vielleicht weniger rabiat als anderswo, dafür sehr demokratisch, fein ausgearbeitet wie ein Fabergé-Ei oder besser eine Präzisionsuhr, aber geschlossen, im internationalen Vergleich nicht sonderlich wahrgenommen.
Es gab ein ganz eindrückliches Erlebnis vor 2 Jahren beim Tonkünstlerfest, beim Lucerne-Festival. Da wurde von der Basel-Sinfonie ein Stück von Michael Wertmüller aufgeführt.
Michael Wertmüller, Thuner Komponist und Schlagzeuger.
Ein Stück von Michael Wertmüller, Orchesterwerk, das 3 Dirigenten brauchte, mehrere Temposchichten übereinander lag, also ein ziemlich wildes Stück. Und die Basel-Sinfonie hat das auch fast nicht aufgeführt, weil es sehr laut war und sehr kompliziert. Und bei den Schweizer Komponisten stieß das auch sehr, sehr stark auf Ablehnung, habe ich so gespürt. Aber wir hatten bei diesem Tonkünstlerfest auch ausländische Beobachter. Und die sind genau auf dieses Stück gesprungen, haben gesagt, das ist ein Stück, das interessiert uns. Den Wertmüller, den möchten wir weiter kennenlernen. Und das schien mir ganz bezeichnend für die Diskrepanz zwischen Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Ich glaube einfach, es braucht einen Impuls, über die Szene raus was bewirken zu wollen. Und den vermisst man bei gewissen Komponisten. Das ist eine Diagnose, die ich in den 90er Jahren sehr stark gestellt habe und die ich heute bis zu einem gewissen Grad revidieren würde auch schon wieder. Es gibt sicher auch einzelne Komponisten, die das nicht wollen. Und dennoch, so im Ansatz, ist es für mich immer noch in der Schweizer Musik drin.
Beispiel?
Ein Beispiel, das für mich fast eine Urszene geworden ist. Letztes Jahr traten bei den Donaueschinger Musiktagen das Trio Les Diaboliques auf.
Das Trio Les Diaboliques entstanden aus der Feminist Improvising Group mit Maggie Nichols Stimme, Joël Léandre Bass und am Klavier die bekannteste Schweizer Jazzerin Irene Schweizer.
Und Joël Léandre und Maggie Nichols haben einen sehr starken Drang auch zum Theatralen. Und so genau Irene Schweizer immer wieder da mitspielt und mitarbeitet und mitdenkt. Wenn es theatral wird und so ein bisschen offensichtlich den Kick draußen hat, da zieht sie sich zurück. Und da gab's in Donaueschingen auch so eine wunderbare Szene, dass Irene Schweizer aufgestanden ist, neben das Klavier gestanden ist, so ein bisschen sehr ironisch dagestanden ist und gesagt hat, so, jetzt warte ich mal, bis ihr fertig seid mit eurem Theater. Und das war für mich sehr, eigentlich deutlich, wo die Haltung der Schweizer ist. Natürlich kann man es nicht verallgemeinern, aber so ein bisschen eine US-Szene. Während die anderen sehr impulsiv und sehr theatral und gagreich und spielfreudig hervorgetreten sind, sehr extrovertiert, haben die Schweizer eher introvertiert reagiert.
Auch wenn das nicht zu generalisieren ist, auch wenn es Kraft und Extrovertiertheit gibt in der Szene, was hat sich verändert gegenüber früher? Es gibt mehr und mehr Öffnung, sagt Thomas Meyer und nennt ein Beispiel, das Improvisationsensemble Steamboat Switzerland.
Steamboat Switzerland ist ein sehr gutes Beispiel, wo Jazz, neue Musik, auch Rock-Elemente, Punk-Elemente, irgendwie so was ganz Wildes durcheinander wirbelt. Da kommen ganz verschiedene Elemente rein. Ich glaube, die Szene ist einfach wirklich sehr viel vielfältiger geworden. Wenn ich diese letzten zwei Jahrzehnte mal anschaue, was sind denn da die Tendenzen gewesen? Da gibt's rein technisch natürlich, kompositionstechnisch, wo was wirklich läuft, das ist Mikrotonalität. Da sind die Schweizer immer auch sehr gut gewesen, weil sie eben sehr genau auch da wieder im Detail arbeiten. Und das andere ist Elektronik, da ist sehr viel gelaufen. Da gibt es auch Grenzüberschreitungen Richtung improvisierte elektronische Musik, Richtung Ambient fast. Also da ist sehr viel am Laufen. Eine ganz andere starke Tendenz war die Schweizer, die neue Schweizer Volksmusik, wo die Grenzen zur Volksmusik und zur Kunstmusik und zum Jazz und zu äußereuropäischen oder außer mitteleuropäischen Musik, muss man fast sagen, durchgespielt wurden.
Von der neuen Schweizer Volksmusik werden wir in dieser Reflexe-Schwerpunktwoche auf DRS2 übermorgen am Donnerstag noch viel hören. Hier und jetzt bleiben wir mal noch bei der neuen Musik. Zersplitterung gibt es, Präzision und eine enorme Vielfalt an Stilen, Richtungen, Trends, Neugier und Grenzüberschreitungen hat es. Und wo, bitte? Wo sind die Brennpunkte?
Brennpunkte in der improvisierten Musik zum Beispiel sind interessanterweise oft so kleine Orte, neue Orte, die entstanden sind. Zum Beispiel in Luzern, Mulbau, da passiert enorm viel. Oder in Biel, da entstehen Szenen, während die alten Szenen, die funktionieren schon noch, aber es ist nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so, brennend, wenn man so will. Was ganz interessant ist dann schlussendlich, dass so ein Ort wie das Lucerne Festival ist ein Brennpunkt für neue Musik geworden, einfach weil dort sehr viel Geld vorhanden ist und dort die Personen kommen und dadurch auch eine große Aufmerksamkeit beim Publikum entsteht, zumindest für große Namen. Ich finde, das Luzern Festival nimmt da die Gelegenheit wahr, dass sie zum Beispiel sagen, wir präsentieren die berühmtesten. Aber die müssen auch präsentiert werden, weil wenn die in der Diskussion sind, dann gibt es für meines Erachtens auch eine Diskussion auf bei den anderen Ebenen. Dann interessieren sich die Leute auch für die Komponisten hierzulande. Ein weiterer Brennpunkt, wo wirklich viel passiert ist in den letzten 20 Jahren, sind die Hochschulen. An den Hochschulen sind nicht nur sehr gute Kompositionslehrer, sondern auch die ganze Forschungsarbeit.
Reflexe Schwerpunktwoche auf DRS2 zum Thema Musikland Schweiz. Bei der neuen Musik sind wir. Und bleiben da auch, wechseln aber doch mal den Ort sozusagen. Das Ander in Paris, der Greencom in Köln, der Q oder das Labyrinth in Zürich oder die Clubs in Wien oder Amsterdam. In den Techno-Clubs der europäischen Szene trifft man ihn, Mental X. Seit 20 Jahren ist er einer der angesagtesten Techno-DJs. So angesagt, dass er fast ertrinkt in den Demo-Files, die die Leute ihm zuschicken, damit er sie doch bitte in seine Musiksets im Club dann einbaut.
Da gibt es natürlich eine unheimliche Masse. Also ich bekomme wöchentlich Demos zugeschickt, wo ich mir dann anlose und halt dort versuche das Beste oder das, was halt mir zusagt, rauszusuchen. Und das tue ich dann weiterverwerten, also das ist schon okay.
Wie viele Demos das sind? Ich hätte das auch nicht gedacht.
Wir sind jetzt schon so im 2000er-Bereich inzwischen.
2000 pro Woche, die man niemals alle anhören kann, also heißt es querhören, irgendwo in einen Track hineinhören, 5 bis 10 Sekunden genügen für ein Urteil. Aber wer macht das? Also wer sind die Komponisten dieser bis zu 7 Minuten langen elektronischen Musikflächen, Rhythmusflächen, diesen Bausteinen, aus denen der DJ dann sein Set macht?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist der kleine 16-jährige Bub, der in der russischen Pampa hockt. Also das ist wirklich tatsächlich der Fall.
Der Markt ist groß. Neben diesen Individualisten sind da auch die großen Major-Labels, von denen sich die echte Clubszene aber distanziert, weil die nur Disco-Musik macht und Mainstream anbietet oder, wie Mental X sagt,
ein Kindergarten Musik in den Charts.
Aber eine Menge kleiner Labels hat es auch. Auch sie, lauter Individualisten.
Im Elektronika-Bereich gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Label. Also ein Techno- oder ein House-Label selber zu machen, das ist gar kein Problem. Also jeder kann eigentlich eine kleine Plattenfirma gründen. So. Dann meldet er sich bei einem Pool an, jemand, der das Ganze vertreibt, wo dann sich verschiedene Labels zusammenschliessen und die haben Bemusterungs-, also einen Promotion-Pool. Die wiederum, wo der Promotion-Pool haben, die den DJs anschreiben und geben ihnen Zugriff auf ihre Datenbank, wo du dir kannst die verschiedenen Files anhören, also meistens gerade die ganzen Tracks. Wenn sie dazu sagen, dann kannst du sie downloaden und verwenden. Bedingt natürlich, dass man dann ein Feedback schreibt und so weiter und so fort. Und da häuft sich wirklich Stapel am Stapel. Also das sind unendliche Massen, die da wirklich tagtäglich auf mich einprallen.
Wieso eigentlich, fragt sich, ist die Schweiz ein solches Dorado der elektronischen Musik geworden? Weil man ganz für sich allein sein kann und trotzdem im großen Team? Neben England und Deutschland ist die Schweiz das führende Land auf diesem Gebiet. Amerika abgeschlagen. Angefangen hat es vor gut 20 Jahren mit dem Fall der Berliner Mauer.
In Westdeutschland hat man damals eben die neue Musik zelebriert und da hat man aber eigentlich schon gesagt, im Großen und Ganzen wird das kommen und wird verschwinden. Wie man halt das so bei verschiedenen modernen Popmusik kennt. Der Unterschied ist aber dann gesehen, weil dann gerade die Wende stattgefunden hat, dass damals die Ostdeutschen einen extremen Nachholbedarf hatten und haben die Diskotheken, in denen die moderne, neue elektronische Musik gespielt worden ist, sie haben das gestürmt. Und das hat schlussendlich auf ganz Europa übergriffen. Also, Man kann sagen, so von 1990, 91 hat das einen Boom erlebt, wie man das eigentlich selten bei einer Popmusik in den letzten Jahren erlebt hat. Und das ist eigentlich so der Anfang von Techno gewesen. Und man darf nicht vergessen, die Schweiz ist wirklich eines der ersten Länder neben Deutschland gewesen, wo das eingeschlagen hat 1992 wie eine Bombe.
Mit der ersten Street Parade in der Schweiz 1992. Und auch wenn sich seitdem viele Subgenres herausgebildet haben, die beiden Urahnen der elektronischen Musik sind House und Techno.
Der markante Unterschied zwischen diesen zwei Musikrichtungen, das ist einfach der Härtegrad. House ist die um einiges feinere, vielleicht eher disco-orientierte Musik, während Techno ist halt doch dann schon eher sehr maschinell, sehr industriell und kühl wirkender Sound.
Das Wort Techno, das erklärt sich ja irgendwie von selber. Aber House, wieso eigentlich House, also Englisch mit OU?
Das ist daraus entstanden, wo es die erste Party für elektronische Clubmusik in den Staaten gegeben hat, hat man die in Fabrikhallen gemacht, was auf Englisch eigentlich Warehouse heisst. Und aus dem heraus ist dann das entstanden, House Music. Ist eher Disco-orientiert. Techno, der ist steriler, der ist minimalistischer gehalten und der ist zu 100% elektronisch. Während beim House hat es halt noch Vokalisten drin.
Alte Musik, international. Elektronische Musik sowieso global. Neue Musik national? Am ehesten hier ist vielleicht etwas Landestypisches festzumachen, die Vereinzelung durch leise Perfektion. Lustigerweise ist gerade hier aber auch die Lust am Aufbruch am größten und am greifbarsten. Und doch zeigt sich die Schweiz in allen drei Bereichen tief demokratisch, ausgeprägt individualistisch mit den beiden Seiten der Medaille. Mal mehr der Hang zur Isolation, mal mehr der Drang zum Teamwork. Vieles ist in Bewegung, Schubladen öffnen sich und es wird mehr gewagt. Ob in der alten Musik mit ihrer mittlerweile höchst ausdifferenzierten Improvisationskultur, ob in der neuen Musik, die keine Grenzüberschreitungen mehr scheut, ob in der alten und in der neuen Musik, wenn sie sich gegenseitig beäugen und schon auch mal besuchen. Und in der elektronischen Musik, in der die Moden alle paar Jahre wechseln und die Frage nach Werktreue oder Urheberrecht keine große Rolle spielt, ist sowieso alles ganz anders. Da sorgen viele Zulieferer für den Sound, der DJ komponiert dann etwas daraus. Und wenn ihm ein Sound besonders gut gefällt, gibt er ihn den Kollegen weiter und über Nacht wird aus dem Sounderfinder eine kurzlebige, aber gehypte Berühmtheit. Übrigens, könnte Mann oder Frau durchaus die drei Musikstile, die wir in der letzten halben Stunde ein bisschen beleuchtet haben, direkt hintereinander erleben. Erst ein Barockkonzert, 20 Uhr, dann ein Late-Night-Experimentalabend, 22 Uhr, und dann ab in den Club. Da geht die Primetime ja erst etwas später los.
Vor der Eins geht man in der Regel nicht in den Club. Und die ganze Nacht, die geht dann durch, in der Regel bis am 6, 7, 8 Uhr morgen, in der härteren Fall dann bis 10, 12 Uhr morgen. Und da wird halt dann durchgehend tanzt. Wenn ich jetzt an einen Auftritt gehe, dann ist es meistens so, dass ich einen Warm-up-DJ habe. Das ist meistens ein lokaler Act, der Set vorbereitet. Und ich übernehme dann meistens ab der 1, 2 am Morgen, spiele dann meine 2, 3 Stunden. Und wenn ich fertig bin, gibt es dann noch den Closer. Also das heisst, der DJ, der dann noch die Leute wortwörtlich den Rest gibt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.